nur das ist Boris Augenbrins.
Übersetzt?
Das ist eine Station.
Okay.
Ich kenne dann dafür eine Übersetzung auf dich.
Es läuft.
Dafür übersetze ich dann auch.
Deal. Das ist noch irgendwas.
Wir müssen nicht
Bringing excuses in early. Boys. Okay. So. Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Bevor ich anfange mit der Predigt, werde ich noch für uns beten. Ja, lieber Vater, lieber Gott, ich danke dir für diesen wunderschönen neuen Morgen. Ich danke dir dafür, dass wir bereits unter Boris Anleitung dich loben und preisen konnten, einfach fröhlich und kräftig und frohgemut Lieder zu singen, unsere Herzen nach dir auszustrecken. Und das ist immer schon ein guter Start. Und ja, jetzt geht es weiter mit der Predigt aus deinem Wort. Und ich bitte dich von Herzen, dass du durch mich sprichst. Dass es nicht meine Worte sind und dass es nicht um mich geht oder um meine Weisheit, sondern dass ich so gut es in meiner Begrenztheit möglich ist, dass ich weitergeben kann, was du möchtest, was du uns erzählen möchtest. Ich hoffe und bete, dass heute für jeden etwas dabei ist, was er in sein Herz nehmen kann, was gut ist für ihn, was ihm helfen wird, ermutigen, erfrischen, ermahnen, was auch immer das Bedürfnis sein mag, aber dass dein Wort kräftig wird. Du sagst selber, ist mein Wort nicht wie ein Hammer, der Felsen zerschmeißt. Und ich bete dafür, dass heute dein Wort vor allem der Hammer sein wird, der Felsen zerschmeißt, der unser Herzen weich macht, der Unglauben und alles, was uns von dir ablenkt, zerstören wird und den Weg frei macht für unseren Glauben. Und das bete ich im Namen deines Sohnes. Amen. So, der Titel der Predigt ist: Kämpfe, Siegen, Träumen mit Gott.
Fight.
Gut. Siegen.
Siegen. Have victory.
Und träumen.
Träumen, okay.
Mein Gott. Schön. Ich glaube, ich muss sehr langsam heute reden. So, also. Okay. Ja, ich lese gerade einen Bibelleseplan von der Bible-App. Und das Nette ist, da geht es chronologisch durch die Bibel. Es ist wirklich alles, soweit es irgendwie möglich ist, wirklich die Chronologie. Ne, ihr wisst ja, die Bibel von A bis Z ist es nicht zwingend chronologisch. Größtenteils, aber nicht immer. Ne? Es ist mal so ein bisschen eine Mischung. Und dieser Bibelleseplan versucht es wirklich so chronologisch wie möglich zu machen. Ganz interessant. Aber am Ende des Tages geht es für mich einfach nur darum, die Bibel mal wieder zu lesen und ganz durchzulesen. Anstatt immer nur seine Lieblingspassagen. Naja, aber das Interessante ist, wenn man die ganze Bibel liest, auch das Alte Testament, dass man irgendwann mal nicht nur auf die, keine Ahnung, die Geschichten an sich schaut, aha, das passiert gerade, aha, das ist jetzt die Lektion, super, sondern dass man irgendwann mal auch merkt, so sozusagen so auf einer Metaebene, so, dass bestimmte Themen immer wieder auftauchen, dass es sozusagen einen roten Faden gibt, ja, ein roter Faden, der immer wieder auftaucht, nur in anderer Form, aber irgendwie kommt das immer wieder. So Grundprinzipien, die wir lernen sollen, die die Israeliten damals lernen sollen und wir jetzt, wenn wir die Bibel lesen. Es gibt natürlich verschiedene Motive, aber eins habe ich jetzt mal für uns heute mitgebracht, was mich selber halt angesprochen hat, was mir selber hilft. Und zwar ist dieses Motiv, es gibt immer wieder Menschen, einzelne Menschen, Gruppen oder auch das ganze Volk Israel und die stehen Widerständen gegenüber, Gefahren Und dann kommt Gott und sagt, fürchte dich nicht. Glaube nur. Vertraue auf meine Hilfe. Du musst nichts fürchten. Ich werde dir den Sieg schenken. Und um das jetzt mal so ein bisschen zu illustrieren, habe ich jetzt mal erstmal drei Passagen rausgenommen aus Gottes Wort, wo wir das mal ein bisschen nachlesen können. So, das erste Beispiel ist in 2. Mose, Exodus 14, die Verse 13 bis 14. Wenn ihr wollt, könnt ihr auch einfach zuhören. Ich will jetzt gar nicht etwas groß vertiefen, aber das ist halt die Situation, die Israeliten gerade frisch befreit worden von einem großen Wunder. Man könnte ja denken, jetzt sind die Israeliten total so, yeah, voller Glaube, ich kann es aufhalten. Aber nein, sie kommen dann irgendwie ans Meer, ein Hindernis, es geht nicht weiter. Problem 1, Problem 2 ist, sie schauen sich zurück, die Ägypter kommen an, mit den Schwertern. Und dann sind sie direkt so, Hilfe, wir sind verloren, was sollte das Ganze? Und es war alles irgendwie, Mose, was hast du uns angetan? Du hast uns jetzt in eine Falle gelockt. Und wir lesen jetzt mal. Als die Israeliten vor dem Roten Meer stehen und die ägyptische Armee sie verfolgt, sagt Mose, fürchtet euch nicht. Steht fest und seht zu, was für ein Heil der Herr heute an euch tun wird. Denn wie ihr die Ägypter heute seht, werdet ihr sie niemals wiedersehen. Der Herr wird für euch kämpfen und ihr sollt stille sein. Wir wissen natürlich, was danach passiert. Wir gehen durch das Meer durch das Rote Meer, und das Meer schließt sich dann über den Verfolgern und sie kriegen einen großen Sieg geschenkt. Und wir lesen erstmal weiter. Wir sind bald schon in 5. Mose. Da geht es tatsächlich schon bereits darum, wenn man so möchte, um ein Prinzip, wo es nicht nur um eine konkrete Begebenheit ist, sondern wirklich wo schon ein grundsätzliches Prinzip skizziert wird von Mose. Guten Morgen. 5. Mose 20 lesen wir. 5. Mose 20, 1 bis 4.
Deuteronomy 5, right?
21. Grunde genommen, diese Stelle hätte passt zu dieser Passage, wo sie vor dem Roten Meer stehen. Vielleicht auch gar kein Zufall, ja. Und wird aber gesagt sozusagen so, hey, das war jetzt nicht so ein Ausnahmefall, keine Ahnung, Glück gehabt, sondern es wird ein grundsätzliches Prinzip skizziert. 5. Mose 20, 1 bis 4. Oder Deuteronomium. Ja. So. Da heißt es, wenn ihr gegen eure Feinde in den Krieg zieht und seht, dass sie zahlreicher sind als ihr und Pferde und Streitwagen besitzen, im Gegensatz zu euch, dann fürchtet euch nicht vor ihnen. Denn der Herr, euer Gott, der euch aus Ägypten geführt hat, steht euch bei. Sehen wir auch ein bisschen dieses Element der Kontinuität. Also, damals, hier, guck mal, auch wenn jetzt in Zukunft Streitwagen kommen, Gott steht weiterhin euch bei. Wir lesen weiter. Bevor ihr zum Kampf ausrückt, soll der Priester vor die Truppen treten und zu ihnen sprechen. Er soll sie ermutigen. Hört, ihr Männer von Israel, ihr zieht jetzt in den Kampf gegen eure Feinde. Seid mutig und fürchtet euch nicht vor ihnen. Lasst euch nicht einschüchtern und weicht nicht vor ihnen zurück. Denn der Herr, euer Gott, zieht mit euch. Er selbst wird gegen eure Feinde kämpfen und euch den Sieg geben. So, das war Mose. Und jetzt gehen wir wieder ein bisschen weiter voran in der Zeit, kommen zu Josua, dem treuen Knecht, dem Azubi von Mose, oder wie man immer es nennen mag, ja, aber der jetzt in seine Fußstapfen treten soll. Das ist natürlich immer super, wenn du große Leiter, man sich schön dann immer mitkommt, aber jetzt plötzlich heißt, sagt Mose, guck mal, jetzt bist du dran, ich kann nicht mehr weitermachen. Ich bin halt, mein Ende ist nah, mein Ende ist gekommen, jetzt gilt es an dir, das Werk weiterzuführen. Da heißt es in Josua 1, Abvers 7, da spricht Gott zu Josua: Halte dich mutig und entschlossen an das ganze Gesetz, das mein Diener Mose dir gegeben hat. Weiche weder nach rechts noch nach links davon ab. Dann wirst du Erfolg haben bei allem, was du unternimmst. Sag dir immer wieder auf, was in diesem Gesetzbuch steht. Und denke Tag und Nacht darüber nach, damit dein ganzes Handeln davon bestimmt wird. Dann wird dir alles gelingen und du wirst Erfolg haben. Ich sage dir noch einmal, sei stark und mutig. Lass dich nicht einschüchtern und hab keine Angst. Denn ich, der Herr, dein Gott, bin bei dir, wohin du auch gehst. Und wie ihr vielleicht schon gemerkt habt, ich gehe mal gerne auf so eine Metaebene und versuche ein bisschen so zu gucken, was kann man davon ablesen. Man steht nicht direkt in den Zeilen drin, aber sozusagen, was lese ich zumindest da raus. Und bin dann gerne so sozusagen, ich weiß nicht, nennt man das Dialektik, so eine Art von Logik, aber auf jeden Fall zum Beispiel, wenn man hier sieht, wie oft Gott sagt, fürchte dich nicht. Wenn er so oft sagt, sei mutig, lass dich nicht erschrecken, dann zeigt man das, aha, wir brauchen das. Wir brauchen das einfach immer wieder aufs Neue, sonst würde Gott es nicht machen. Wenn alle ich und wir, ich schaffe es, kein Problem, dann müsste Gott nicht sagen, ja, sei mutig, sondern nein, die menschliche Natur ist halt so. Immer, egal, gestern noch große Wunder gesehen und heute sind wir wieder, oh, Hilfe, meine Sorgen, wie soll das alles werden? Ja, so ist der Mensch auf gewisse Weise. Er möchte nicht so sein, aber leider ist das oft öfter so, als er es gerne hätte. Mich eingeschlossen. Und tatsächlich ist es gar nicht immer so einfach, nicht auf seine Angst zu hören. Ich hatte mich ein bisschen so hineinversetzt. Ja. So klar, wenn Josua ist vielleicht noch so auf dem Berg und gerade kriegt den Auftrag und es ist noch keine Gefahr da und Gott sagt hier, sei immer mutig, dann sagt er, mach ich, kein Problem, klar. Aber der Unterschied ist, wenn du dann plötzlich vor dem Herr stehst, ja, du siehst die Feinde anderen, sie haben Blut, Mordlust in den Augen, die Schwerter, du siehst die großen Schwerter und du hast keine Ahnung, kleine Knüppel oder so, sie Streitwagen und ein Gebrüll, ja, und dann zu sagen, ich vertraue Gott, das ist etwas ganz anderes. Das ist, Hilfe, meine Angst sagt, renn weg, hau ab. Na, und die Zweifel kommen und Satan sagt, sollte Gott wirklich gesagt haben, dass du gewinnen wirst? Fugitive. aber er sagt wirklich so, nein. Na, also da ist es zu entscheiden für den Glauben, davor habe ich großen Respekt. Aber das ist das, was Gott sagt. Was er, und wenn man auch schaut, wenn man Josua anschaut, sein Leben, tatsächlich war er immer, hatte er das beherzigt. Also die Botschaft ist bei ihm angekommen. Die war in seinem Herzen. Er hat wirklich diesen Kampf gemacht. Er ist meines Wissens wirklich nie zurückgewichen. In dem Sinne. Ja, aber wie gesagt, wenn die Ängste, die Zweifel anklopfen, in wirklich schwierigen Momenten, ich kenne das selber, dann ist es nicht immer so einfach, sich dann an Gott zu wenden. Und vor allem, Gott ist ja dann auch nicht immer da, er ist nicht immer präsent. Auch für Josua war er nicht immer sozusagen neben ihm, hat sie ihm gesprochen, keine Sorge, klappt schon, ich kümmere mich drum, sondern Gott erwartet, lässt es gerne auch mal testen und im Glauben. Ja. Er ist dann nicht da und wir müssen dann uns entscheiden, glaube ich das noch? Glaube ich das, was in seinem Wort steht, auch wenn es ich es jetzt gerade nicht sehe oder nicht fühle, nicht spüre, dass ich trotzdem sage, ich entscheide mich für den Glauben und nicht für die Angst und den Zweifel. Aber wie gesagt, ich hatte jetzt gerade gesagt, wir sind Menschen, wir haben auch Angst, aber und Zweifel, das stimmt, aber trotzdem können wir auch voller Glauben sein, natürlich. Und jeder von euch wird das auch kennen im Leben, dass er wirklich sagt, voller Glauben, hey, schwierige Umstände, aber ich glaube, ich glaube, Gott wird mir helfen. Und dafür mal beispielhaft, schauen wir uns mal David an. Bekannte Passage, aber trotzdem finde ich sehr, sehr bezeichnend, was zumindest mal in einem Moment, aber eigentlich in vielen Momenten, Davids Herz auszeichnet und weswegen er auch sicherlich ein Freund Gottes genannt wurde. Und wir lesen das in 1. Samuel 17. 1. Samuel 17, 45, 45 bis 47. Ja? Das ist kurz vor dem Kampf mit Goliath. Goliath kommt ihm gegenüber und sagt: Ich werde dich fertig machen. Ich werde dich jetzt, keine Ahnung, zu Kleinholz verarbeiten und die Stücke von dir den Vögeln zum Fraß vorwerfen. Und wenn du dann Goliath gegenüberstehst, das ist ein Riesen, ja. So, dann hat das sicherlich einen Effekt gehabt. Wir haben gesehen, alle anderen Israeliten, die waren so, gegen den kämpfe ich nicht. Ne? Also gar nicht so einfach, diesen Glauben zu haben, aber David sagt, nein. Er lässt sich davon nicht beirren. Und er sagt, David sprach zu dem Philister: Du kommst zu mir mit Schwert, Spieß und Sichelschwert. Ich aber komme zu dir im Namen des Herrn Zebaoth, des Gottes der Schlachtreihen Israels, die du verhöhnt hast. Dein Fehler. Heute wird dich der Herr mir überantworten, dass ich dich erschlage und dir den Kopf abhaue und gebe deinen Leichnam und die Leichname des Heeres der Philister heute den Vögeln unter dem Himmel und dem Wild auf der Erde, damit alle inne werden, dass Israel einen Gott hat. Und damit diese ganze Gemeinde inne werde, dass der Herr nicht durch Schwert oder Spieß hilft, denn der Krieg ist des Herrn und er wird euch in unsere Hand geben. Das ist schon beeindruckend, oder? Da kommt dieser Hirtenjunge, der ist auch wirklich jung, ja? Da kommt dieser Junge, ja, kein gestandener Krieger, kommt dieser Junge, aber was er hat, ist ein feuriger Glaube. Er sagt, hey, Gott ist doch mit uns, was soll uns aufhalten? Was soll uns sagen, ist egal wie groß der ist, dieser Goliath, und ob der 20 oder 40 Jahre schon in der Kriegerschule war und immer die besten Noten hatte, ja, und keine Ahnung, 2,80 Meter ist und solche Felsen hochgeben kann. Ich komme mit der Kraft Gottes. Und das ist eine Inspiration, die uns anstecken sollte, ja. Wir sollten das jetzt lesen, denken, oh, ja, ja. Und mein Glaube ist so schlecht, ja. Sondern muss ich sagen, hey, so kann es sein. Und so möchte ich auch sein. Und da kann ich aber auch hinkommen, wenn ich meinen Glauben stärke. Also David wusste, Gott schenkt ihn Sieg. Und es ist egal, wie stark der Gegner ist. Darüber hat er gar nicht nachgedacht. Ich hatte irgendwie mal irgendwo mal gelesen, so, dass in dieser Situation David, du musst gar nicht drüber nachdenken, wie stark ist ein Goliath denn jetzt, ganz genau. Weil es sowieso egal war. Für David war es egal. Gott wird den Sieg schenken, fertig. Egal, wie groß, wie viele Leute, wie viele Meter der Goliath groß ist. Und lesen wir dazu auch in Psalm 33. Ich weiß nicht, ob von David ist, also steht zumindest nicht voran. Vielleicht, vielleicht nicht. Ist aber nicht unbedingt, spielt nicht unbedingt eine Rolle. Er hätte von David sein können, sagen wir es mal so. Also Psalm 33, ab Vers 60. Ein König siegt nicht durch die Stärke seiner Truppen. Ein mutiger Soldat überlebt nicht durch seine große Kraft. Es ist eine trügerische Hoffnung, eine Schlacht durch die Anzahl der Pferde zu entscheiden. Und nicht ihre große Kraft lässt einen Reiter heil davonkommen, sondern es ist der Herr, dessen Blick auf allen ruht, die ihm mit Ehrfurcht begegnen und voller Zuversicht darauf warten, dass er seine Güte zeigt. Denn er will sie vor dem Tod erretten und sie in Hungersnot am Leben erhalten. Aus tiefster Seele hoffen wir auf den Herrn. Er allein ist unsere Hilfe und der Schild, der uns schützt. Denn an ihm freuen wir uns von ganzem Herzen und wir vertrauen auf seinen heiligen Namen. Und das ist, wie gesagt, diese Lektion, die sich immer wieder durchzieht, ja, die ganze Zeit, seit frühester Zeit, immer wieder dieselbe Lektion von Gott. Er sagt, vertraut ganz mir. Ihr seid mein geliebtes Volk, haltet euch nur an mich, vertraut meiner Stärke und ich werde euch bewahren und beschützen. Schwierige Umstände sollen wir stets meistern, mit diesem Blick auf Gott, mit dem Vertrauen, dass er unsere Hilfe ist und auch, dass er gerne hilft. Ja, so, nicht jeder fühlt sich immer so unbedingt so ohne weiteres so schnell geliebt, ja, aber umso wichtiger ist es wirklich zu vertrauen, Gott hilft gerne, der ist nicht genervt. Nein, bist du wieder ein Problem, musst du dir wieder helfen. Nein, Gott hilft gerne. Gott sagt, ja, ich bin für euch da. Das ist sozusagen meine Aufgabe, das ist mein Herz. So ist das gedacht. Du hast Probleme, du kommst zu mir, ich helfe dir und du sollst mich preisen. So, das ist sozusagen der Deal, mal zusammengefasst. Ich werde dir helfen und du wirst mich preisen. Wer auf ihn vertraut, wird nicht zuschanden werden. Aber, da kommt das Aber. Ich will es nicht sagen, das Kleingedruckte, aber es gehört dazu. Es braucht deine Entscheidung zu glauben. Der Glaube, das ist jetzt das, was wichtig ist. Dass du das tatsächlich glaubst. Dass du nicht auf die anschaust, nicht auf die Umstände, nicht auf die Zweifel, sondern dass du auf deinen großen Gott schaust. Ich musste da an Petrus denken, ja, der über das Wasser geht, der geht aus dem Boot über das Wasser. Solange er auf Jesus schaut, wirklich so fixiert, ist ganz egal, was um ihn herum passiert, er kann sogar über Wasser gehen. Ja. Und sobald er anfängt, er guckt irgendwie, warum auch immer, er guckt zur Seite, er sieht Stürme, er fängt vielleicht an nachzudenken, oh Hilfe, oder was ist, wenn ich versinke, würde ich da nicht ertrinken, ich kann da gar nicht schwimmen, was auch immer, ja. Sobald er nicht mehr auf Gott schaut, fängt er an zu sinken. Ne, und er versinkt, wir wissen das in der Geschichte. Und Jesus sagt, warum hast du gezweifelt? Ja. Es war ein großer Schritt, trotzdem, ich denke, insgesamt war das toll, dass Petrus diesen Schritt macht, diesen Schritt des Glaubens. Aber ja, aber trotzdem gab es da noch etwas für ihn zu lernen. Aber was wir davon lernen können, ist immer, egal wie die Stürme sind, einfach weiter auf Jesus schauen, auf Gott schauen. Gott wird es machen. Und lass uns deswegen zu diesem Thema Glauben, was wirklich sehr wichtig ist, die Stelle in Hebräer 11 lesen. Hebräer widmet sich viel dem Thema Glauben. Und lesen deswegen Hebräer 11, Vers 6. Da heißt es, ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Wer zu Gott kommen will, muss glauben, dass es ihn gibt und dass er die belohnt, die ihn aufrichtig suchen. Und Gott möchte große Dinge tun. Und er verspricht uns Führung und zu versorgen. Er verspricht Wachstum. Er verspricht Heilung, Errettung. Und unser Glaube, der erkennt dies an. Unser Glaube sagt, ja, ich glaube das Gott. So ist das. Unser Glaube darf darauf pochen. Und Jesus selber lädt uns sogar ein, wir sollen den Allerhöchsten sogar regelrecht nerven, ja, wie die bittende Witwe. Wir sollen sagen, ja, Gott, aber du hast doch gesagt. Wirklich, wir dürfen Gott regelrecht nerven und sagen, du bist doch ein großer Gott. Und warum ist es jetzt gerade so schwierig? Du kannst es doch machen. Aber wirklich sich an Gott festklammern und sagen, ja, du machst das. Weil die Frage ist, trauen wir uns noch große Träume mit Gott zu haben? Das ist eine Frage, die ich mir selber stelle. Ja? Traue ich mich noch große Träume mit Gott zu haben? Vor allem, wenn man vielleicht enttäuscht wurde. Ich sage mal ganz konkret, Gemeinde Düsseldorf. Ja? Als ich junger Christ war, dachte ich, ja, die Gemeinde, die wird wachsen und immer weiter und größer. Und dann gehen wir in die Stadt und in die und es wird immer größer und toller und immer mehr Menschen werden gerettet. Ja? Na, aber jetzt Stand jetzt ist es bis jetzt nicht passiert. Ja? Ist einfach so. Die Gemeinde jetzt ist kleiner, als sie war, als ich zu Glauben gekommen bin. Sag mal, ist einfach so. Ja? Ob Gründe dahinter stehen, das ist natürlich auch klar. Aber einfach nur, das sind so die Fakten, wo vielleicht auch mein Herz, mein kleingläubiges Herz draufschaut und denkt so, Und die Stimme kommt, vielleicht ist Gott ja doch nicht so groß. Ja? Oder vielleicht kann er ja doch nicht so große Wunder machen. Und der Schmerz, die Enttäuschung sitzt so tief, dass sie anfangen, wirklich so kleinere Brötchen zu backen. Ich bitte, ja, Gott wird schon irgendwas machen, irgendwie wird das wachsen. Man sieht es nicht, aber vielleicht das Wachstum ist halt von innen. Und ja, ich kann das wirklich selber nur so bekennen hier von euch allen. Ich habe keinen großen Glauben bis jetzt. Ich möchte großen Glauben haben. Aber ich bin dann noch, sage ich mal, wirklich am Ringen mit Gott. Und ich merke so, ich muss diesen kleinen Glauben, ja, der in meinem Herzen ist, ich muss den herausbrennen. Mit Gebet, mit Gottes Wort. Ja. Ich muss diesen kleinen Glauben überwinden. Und wenn die Dinge nicht so passiert sind, wie ich damals gehofft habe, weil er weiß, dass es Gründe haben, aber ich weiß, welcher Grund es nicht war. Es war nicht der Grund, dass Gott nicht groß ist. Ja. Das war nicht der Grund. Und ich sage mir selber, ich akzeptiere nur einen großen Gott, der Wunder tut. Ja, das ist der einzige wahre Gott. Es gibt für mich nur einen großen Gott, der Wunder tut. Was anderes akzeptiere ich nicht. Für mich. Das ist das. Und dann im Dialog mit mir selber. Ja, ich akzeptiere nur einen großen Gott. Und wenn ich durch die Gegend laufe und keinen großen Gott, der Wunder tut, vor Augen habe, dann muss ich was ändern. Wenn ihr keine Wunder seht, so glaubt ihr nicht. Sage Jesus. Das ist eine meiner Lieblingspassagen oder Zitat von Jesus. Wenn ihr keine Wunder seht, so glaubt ihr nicht. Und der Glaube wiederum lässt Wunder sehen. Das ist natürlich der Umkehrschluss. Aber ja, Gott ist der entscheidende Faktor. Aber trotzdem geht es auch darum, etwas selber zu tun. Ja? Wenn wir jetzt nochmal an diese Stellen denken, ne, da kommt dann die Feinde und sie sollen Glauben haben, ne, dann könnte man irgendwie denken, man muss selber gar nichts mehr machen, es geht jetzt nur darum, einfach beten und Gott macht den Job, ja. Aber hat David ein Heer aufgestellt, trotzdem, und könnte sagen, ja, wenn Gott sowieso die Kämpfe, da brauche ich gar kein Heer, ja. Gott, keine Ahnung, wenn die Feinde kommen und dann kommt die große Gewitterwolke und dann kommt der Hagel runter und die werden einfach so, wir brauchen gar nicht mehr, brauchen nicht uns mehr Soldaten, ja. Weil Gott hat doch gesagt, er kämpft für uns. Aber nein, es ist doch immer, es geht zusammen, ja. Natürlich hatte David ein Heer aufgestellt, ja. Und da waren Soldaten, die trainiert wurden für den Kampf. Und die haben es nicht so gemacht, so ein bisschen pseudomäßig, ja, macht der ich und Gott dann den Job, ja. Tun mal so ein bisschen so, als wenn wir auch, nee, sondern wir haben schon mit einer Ernsthaftigkeit natürlich gesagt, wir müssen, wir brauchen ein starkes Heer, wir brauchen unsere Waffen, wir müssen uns verteidigen können, ja. Aber dann heißt es dann schlussendlich, liegt es dann ganz allein an Gott. Schlussendlich liegt alles an Gott. Er gibt das Gelingen, ja, die Errettung in der Not und das Wachsen und das Gedeihen. Und dazu vielleicht mal illustrativ die Stelle Psalm 127, Vers 1, ganz kurz. Da heißt es, wenn der Herr nicht das Haus baut, so arbeiten umsonst die daran bauen. Wenn der Herr nicht die Stadt behütet, so wacht der Wächter umsonst. Und dann nochmal in 1. Korinther 3, Vers 7. 1. Korinther 3, Vers 7. Da ging es um dieses Apollos und Paulus und wer ist denn jetzt wichtiger, wer ist der Tollere, wer hat mehr Lob und Ehre verdient in der Gemeinde. Und dann sagt Paulus, auf wen kommt es denn nun an? Doch nicht auf den, der pflanzt oder auf den, der begießt, sondern auf den, der das Wachstum schenkt, auf Gott. Ja, also natürlich so, der eine soll pflanzen, der andere soll begießen, ja, es gibt diese Aufgaben und so, aber wir sollen jetzt trotzdem am Ende des Tages, ist es Gott, der das Wachstum schenkt. Und Gott kann stets nicht nur das Wachstum geben, sondern auch immer wieder neues Wachstum geben. Immer wieder einen neuen Anfang. Er kann aus den größten Trümmern, aus der größten Wüste wieder eine blühende Landschaft entstehen lassen. Und dann lesen wir jetzt die letzte Stelle im Alten Testament. Und zwar Jesaja 41, ab Vers 8. Jesaja 41, ab Vers 8. Du aber, Israel, mein Knecht, Jakob, den ich erwählt habe, du Same Abrahams, meines Geliebten, du, den ich fest ergriffen habe, von den Enden der Erde her und berufen von ihren Grenzen, zu dem ich sprach, du sollst mein Knecht sein. Ich erwähle dich und verwerfe dich nicht. Fürchte dich nicht. Ich bin mit dir. Weiche nicht, denn ich bin dein Gott. Ich stärke dich, ich helfe dir auch, ich halte dich durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit. Siehe, zu Spott und zu Schanden sollen werden alle, die dich hassen. Sie sollen werden wie nichts, und die Leute, die mit dir streiten, sollen umkommen. Wenn du nach ihnen fragst, wirst du die nicht finden, die mit dir hadern. Es sollen werden wie nichts, es sollen werden wie nichts und ein Ende haben, die dich bekämpfen. Denn ich bin der Herr, dein Gott, der deine rechte Hand fasst und zu dir spricht, fürchte dich nicht, ich helfe dir. Fürchte dich nicht, du Würmlein Jakob, du armer Haufe Israel. Ich helfe dir, spricht der Herr. Und dein Erlöser ist der Heilige Israel. Siehe, ich habe dich zum scharfen neuen Dreschwagen gemacht, der viele Zacken hat, dass du Berge zerbrechen und zermalmen sollst und Hügel wie Spreu machen. Du sollst sie worfeln, dass der Wind sie wegführt und der Wirbelsturm sie verweht. Du aber wirst fröhlich sein über den Herrn und wirst dich rühmen des heiligen Israels. Die Elenden und Armen suchen Wasser, und es ist nichts da. Ihre Zunge verdorrt vor Durst. Aber ich, der Herr, will sie erhören. Ich, der Gott Israels, will sie nicht verlassen. Ich will Wasserbäche auf den Höhen öffnen und Quellen inmitten der Täler und will die Wüste zu Wasserstellen machen und das dürre Land zu Wasserquellen. Ich will in der Wüste wachsen lassen Zedern, Akazien, Myrten und Ölbäume. Ich will in der Steppe Pflanzen miteinander, Zypressen, Buchsbaum und Kiefern, damit man zugleich sehe und erkenne und merke und verstehe, des Herrn Hand hat dies getan. Und der Heilige Israels hat es geschaffen. Amen. So ein kleiner Besuch von meinem Sohn. Wollte mal nachschauen, was hier so los ist. Aber schauen wir wieder auf diese Stelle. Ich hoffe, ihr wart nicht zu sehr abgelenkt. Da sehen wir wirklich Gottes Herz. Jesaja sowieso, der begnadete Prophet mit so einer Wucht, wo Gott zu uns schlussendlich spricht. Fürchte dich nicht, du Würmlein Jakob, du armer Haufe Israel. Und vielleicht können wir uns auch so fühlen wie ein armer Wurm, ja. Ein armer Haufen. Vielleicht denkst du manchmal hier, unsere Gemeinde hier ist ein armer Haufen. Aber es ist egal, weil Gott kann daraus etwas Großartiges machen. Denn wir haben einen großen, mächtigen Gott, der uns Mut zuspricht. Schon alleine, wenn man zählt, wie oft sagt er in dieser Passage, fürchte dich nicht. Gott sagt, vielleicht seid ihr ein armes Würmlein, ein armer Haufen. Aber ich werde euch verwandeln. Ich werde Wasser in der Wüste entspringen lassen. Einen Weg bereiten. Und wir selber als Christen, als Gemeinde, wir sollen ein Dreschwagen werden, den nichts aufhalten kann. Ja? Berge, Hügel, gehen wir durch. Die Berge werden zu kleinen Staubkrümeln. Ja? Also nichts kann uns schlussendlich aufhalten. Dieser Dreschwagen fährt dadurch. Ganze Berge des Zweifels, der Widerstände, sie werden einfach zermalmt. Gott möchte sich verherrlichen. Und das macht er, indem er einen wundervollen Ort schafft. Ein Ort voller Segen zum Lob seiner Herrlichkeit. Und jetzt vielleicht nochmal zu dieser Stelle. Du sagst so, ja, aha. Ist diese Stelle denn überhaupt für uns? Das ist nicht nur zu zeigen für damals, für Israeliten, irgendwie, keine Ahnung, Verwanderung und na, auf jeden Fall, was da ist in der Rede, die Nachkommen Abrahams, ja, der Same Abrahams. Und jetzt lass uns doch mal schauen, die Kontinuität von damals, von diesen ganzen Israeliten, ja, auch seit Abraham, von dem ich erzählt habe, Abraham, Mose, Josua, Jesaja und wir jetzt heute. Lass uns diese Kontinuität mal kurz nochmal anschauen. Das sehen wir sehr schön illustriert in Galater 3. Das können wir jetzt mal zusammen aufschlagen. Ich habe eben auch schon von der Kontinuität gesprochen, nicht wahr? Die Dinge, die damals bis heute sich durchziehen. Wir lesen jetzt, was Paulus hier sagt. Wie war es denn bei Abraham? Vers 6. Vers 6 bis 9 lesen wir. Wie war es denn bei Abraham? Abraham, so heißt es in der Schrift, glaubte Gott. Und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Daran müsst ihr doch erkennen, wer Abrahams Söhne und Töchter sind. Es sind die Menschen, die ihr Vertrauen auf Gott setzen. Von dieser guten Nachricht hat die Schrift schon lange im Voraus gesprochen. Sie kündigte an, dass Gott Menschen aus allen Völkern auf der Grundlage des Glaubens für gerecht erklären würde. Abraham wurde nämlich die Zusage gemacht, durch dich werden alle Völker gesegnet werden. Daraus folgt, wer immer sein Vertrauen auf Gott setzt, wird zusammen mit Abraham, dem Mann des Glaubens, gesegnet werden. Amen. Als Christen heutzutage, wir hier in Düsseldorf und natürlich auch anderswo, aber wir hier in Düsseldorf, wir sind das Ende von dieser langen Geschichte, ja? Von Abraham angefangen als der Stammvater des Glaubens, ja? Wo es darum geht, Gott glauben und Gottes Segen erhalten. Ja? Wir sind, es ist eine durchgehende Entwicklung über Jesus und die ersten Jünger bis heute. Ja? Wir gehören zu dieser Linie. Wir sind Nachkommen Abrahams als Kinder des Glaubens. Deswegen ist der Glaube auch so wichtig. Ja? Deswegen betone ich es, wie wichtig unser Glauben ist, die Entscheidung für den Glauben. Abraham hat Gott geglaubt. Und das machte ihn zu einem Gerechten in Gottes Augen. Also lasst uns wieder stark werden im Glauben. Lasst uns nach großem Glauben streben. Und wenn wir merken, unser Glaube ist klein, dann lasst uns schauen, wie kriegen wir den groß? Ja? Wie kriegen wir unseren Glauben wieder groß? Lasst uns wieder mit großem Glauben zu Gott gehen. damit Gott große Dinge tun kann. Dass unsere Gemeinde wächst und gedeiht mehr, als wir uns vorstellen können. Ja? Über unsere Vorstellungskraft hinaus, was denn möglich wäre, ja, wenn man die Umstände anschaut, wer sind wir und wie sind wir so drauf, und, sondern dass wir sagen, nein, Gott kann viel tun. Es braucht nur ein Senfkorn glauben und Gott kann große Dinge tun. Und ich denke, es ist auch wichtig, dass wir uns gegenseitig stärken im Glauben. Ja. Ich glaube, das ist auch ein wichtiger Schlüssel, nicht nur diese Einzelheit, okay, ich, klar, natürlich, du hast deinen individuellen Glauben, aber das ist wirklich das, was wir als Gemeinde brauchen, dass wir einander unseren Glauben stärken. Deswegen auch dann nochmal der Hinweis auf unseren Workshop, den kommenden Workshop, dass wir wirklich alle dorthin kommen. Auch mit diesem Ziel, dass wir uns gegenseitig wieder stärken im Glauben. Auch und gerade dafür brauchen wir einander. Und dann lasst uns Gottes geliebte Kinder sein und als Volk, als Gottes Volk seine Herrlichkeit verkünden. Ein Licht sein in der Welt, welches mutig, unerschrocken und mit großem Glauben die Finsternis bekämpft. Dass wir uns nicht mal einschüchtern lassen von der Finsternis, ja, sondern dass wir es zurückdrängen. Dass wir, weil das Licht ist stärker als die Finsternis. Und deswegen, lasst uns noch lesen zum Abschluss. Letzte Stelle. 1. Petrus 2, Vers 9. Ihr jedoch seid das von Gott erwählte Volk. Ihr seid eine königliche Priesterschaft, eine heilige Nation, ein Volk, das ihm allein gehört und den Auftrag hat, seine großen Taten zu verkünden. Die Taten dessen, der euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen hat. Amen.